Herzlich willkommen zur Folge 32 des Aue-Podcasts Zweigekreuzte Mikros. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Hinserie ist vorbei. Wir haben sogar schon den 18. Spieltag jetzt der Saison 2021-22 jetzt hinter uns gebracht. Wir nehmen direkt auf am Samstagnachmittag, direkt nach dem Spiel gegen Nürnberg, nachdem wir uns jetzt dann wiederfinden auf Platz 17 und als Abstiegskandidat, Platz 17 Inhaber in die Winterpause begeben. Entsprechend bedient sind wir. Wir, das sind heute wieder Tobias. Hi Tobias.
Hallo.
Hi.
Und Martin.
Hi. Hallo. Hi.
Und bevor wir uns dann mit den Niederungen des Fußballs begeben, lasst uns über was Schönes sprechen. Lasst uns über Glühwein sprechen. Martin, du willst über Glühwein reden.
Ja, richtig. Ich finde es nämlich eigentlich immer sehr schön, dass man im November, Dezember im Stadion ist und dann gibt es so den ersten Glühwein. Aber gibt es auch, finde ich, immer hervorragenden Glühwein. Es gibt ihn auch in sehr, sehr großen Bechern. Da kann man dann auch anstatt Glühwein einfach Bier trinken und es ist doch einfach auch schön, sich mit einem schönen Glühwein warm zu halten, auch wenn ich eigentlich überhaupt gar keinen Glühwein mag. Aber es ist einfach ein sehr schönes so Stadionerlebnis. Und ich habe dieses Jahr ehrlicherweise erst zweimal Glühwein getrunken, einmal im Stadion und einmal in Finnland jetzt vor 2 Wochen. Das war dann aber auch Glöck, wie das ja in Skandinavien heißt.
Was hast du in Finnland gemacht?
Ich war in Finnland auf Dienstreise während des Bremen-Spiels. So habe ich mir auch das Bremen-Spiel erspart und habe auf dem Weihnachtsmarkt in Helsinki für 8 Euro ein Glöck getrunken. Das ist Finnland. In Finnland kostet ein Bier halt auch gerne mal zweistellig.
Genau, was ja damit zusammenhängt, dass ja in Finnland sich die Selbstmord- und Depressionsrate so hoch ist, gerade wenn es dunkel ist. Ich habe da ja auch mal studiert, als ich noch, glaube ich, im Master war, als ich im Bachelor war, war ich noch in Jena und ich war da in der finnischen Stadt Turku und da wird es ja ab Oktober schlagartig dunkel und da siehst du dann praktisch jeden Morgen in der Stadt mindestens einen Leichenwagen rumfahren. Und die Alkoholpreise sind dort deswegen so hoch, weil, um die Leute halt vom Saufen abzuhalten, was aber eher dazu führt, dass die Leute sich das alles schwarz brennen. Oder eben mit der Fähre nach Schweden fahren und sich dort sozusagen auf internationalen Gewässern sich dann kistenweise Bier kaufen. Sehr lustig.
Und auf den Fähren besaufen.
Richtig, genau. Da könnte ich viele lustige Geschichten erzählen, aber ich würde jetzt, glaube ich, auch den Rahmen sprengen.
Ja, aber auch international. Ich habe natürlich die Fahne hochgehalten und war auch auf dem Turm vom Olympiastadion in Helsinki. Und es war sehr schön, das Stadion an mir anzugucken.
Und hast ein Foto mit Aue Mütze und dem Weihnachtsmann gemacht.
Ja, richtig. In einem sehr großen Helsinkier Kaufhaus, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Ja, ich glaube, das hieß, weiß ich jetzt nicht mehr. Egal.
Ja, es hätte alles so schön sein können und wir könnten schön die Weihnachtszeit genießen, wenn nicht dieser Fußball wäre. Und wenn wir gerade schon drüber gesprochen haben, über
Stockmann heißt es, sorry, Stockmann.
Depressive Phasen und Selbstmord, so weit soll es ja nicht bei uns gehen, obwohl fußballerisch ja das ja fast an Selbstmord grenzte, gerade jetzt im Dresden-Spiel, wenn man sich das nochmal hervorruft. Und ja, wir wollen das tun, wie immer, wie ihr es von uns gewohnt seid, gucken wir auf die Spiele, die jetzt zuletzt passiert sind, nochmal zurück. Das waren sogar dann 3, das Bremen-Spiel, Dresden-Spiel und jetzt aktuell das Nürnberg-Spiel. Und dann werden wir uns auch nochmal anschauen, auch so ein bisschen saisonrückblickend, wie die Hinserie gelaufen ist, was bei uns so hängen geblieben ist, inwieweit wir personelle Veränderungen denn präferieren würden, ob wir neue Spieler brauchen und welche Spieler wir vielleicht abgeben sollten und gucken uns dann natürlich auch nochmal in dieser Folge hier an, wie es denn um die wirtschaftliche Lage des Vereins sich gerade dreht. Aktuell hat der Verein ja in dieser Woche den Kassenbericht veröffentlicht. Den haben wir uns natürlich auch angeschaut und ein paar spannende Dinge auch herausgefunden, die wir gerne mit euch teilen wollen. Aber wir fangen wieder an mit dem Rückblick auf die letzten Spiele. Ja, das Bremen-Spiel, Martin, hast du gesagt, hast du gar nicht mitbekommen. Tobias, hast du das Bremen-Spiel gesehen?
Ich habe es gesehen, leider. Ich bin davon ausgegangen, dass wir chancenlos sein werden. Aber dass wir am Ende so chancenlos sein werden, das hätte ich dann am Ende auch nicht gedacht. Wir haben halt nicht wirklich einen Stich gesehen. Wir haben natürlich auch mit einem mit einem Niklas Füllkrug einfach auf Bremer Seite einen Stürmer gesehen, der nahezu perfektes Spiel gemacht hat. Wir haben aber auch gesehen, dass Bremen eigentlich, ich gucke gerade mal hier auf die Daten, eigentlich permanent nur in der Offensive war. Ja, die es einfach auch sehr gut verstanden haben, Erzgebirge Aue sozusagen, einfach numerisch im Mittelfeld zu ersticken. Also sie waren einfach sozusagen, die hatten einfach eine permanente Übermannzahl sozusagen im Mittelfeld, haben dadurch ja auch unser gesamtes defensives Mittelfeld rausgenommen, wodurch wir defensiv noch anfälliger waren und offensiv eigentlich überhaupt nichts zustande bekommen haben. Na, das war eigentlich der große taktische Trick, den sie gehabt haben. Und aufgrund dessen muss man sagen, weil natürlich, also Mesut Özil, der hat keinen Stich gesehen bei Sam Schreckert. Und durch den Umstand, dass ja unser defensives Mittelfeld ja so draußen war, ist es auch so gewesen, dass Nicolas Gerrit Kühn und Oma Sejaric eigentlich gar keinen Stich gesehen haben. Also die sind eigentlich fast wirkungslos verpufft. Und dann werden dann auch noch Leute wie Velkovic treffen, die ja sonst ja kein Scheunentor treffen, aber jetzt sogar im Fallen irgendwie mit der Hacke noch treffen. Also als neutraler Beobachter war es natürlich schön zu beobachten. Für uns war es aber natürlich richtig, richtig blöd. Und natürlich haben die natürlich auch mit Dux und mit Füllkrug, haben die mit Anthony Jung, Mart Friedl, Gigi Pavlenka und sowas oder Felix Agu, ja einfach auch Leute, die auch bei schwächeren Erstligisten spielen könnten. Also sie sind da letztlich gesehen mit dem fast schon Erstligakader angetreten, währenddessen wieder mal mit einer Notelf da auch hantieren mussten. Entsprechend muss man sagen, geht die Niederlage auch in dieser Höhe leider absolut in Ordnung.
Das muss man ja vielleicht dann auch für die Rahmendinge auch nochmal sagen, dass das Bremen ja tatsächlich ein vielfaches höheren Etat hat und entsprechend auch höhere Marktwerte in den einzelnen Spielern drin haben. Und da relativ wenig bisher in dieser Saison draus gemacht haben. Ich glaube, was gegen uns spielte auch in diesem Spiel, war der Trainerwechsel, dass sie mit Markus Anfang gleich jemanden hatten. Markus Anfang ist weggegangen, sondern der Kieler Trainer, helft mal Werner, Ole Werner hat ja Bremen übernommen.
Ole Werner, genau.
Den ich ja echt auch sehr sympathisch und einen sehr, sehr guten Trainer finde. Und das hat man in dem Spiel auch schon gesehen, wobei wir es ihnen auch sehr, sehr leicht gemacht haben. Ich glaube, insgesamt war auch die doch junge Mannschaft im Zweifel auch beeindruckt von dem Bundesliga-Stadion, Werder Bremen als Verein, Freitagabend, die bekannten Spieler da auf der Gegenseite und was uns dann natürlich vollkommen aus dem Konzept gebracht hat, auch die zwei schnellen Gegentore. Und wenn du halt nach 10 Minuten, 15 Minuten irgendwie ein 2-0 in Bremen hinterher rennst in der zweiten Liga, dann hast du es natürlich als junge Mannschaft auch sehr, sehr schwer. Und ich glaube, wir können das Spiel relativ schnell abhaken. Solche Spiele passieren. Ein Spiel gegen einen Aufstiegskandidaten mit einem viel, viel höheren Etat wie Aue. Im Zweifel war es auch standesgemäß, wenn man sich das Spiel anguckt. Trotzdem tut es natürlich weh, mit 4 Toren Abstand irgendwie zu verlieren. Aber ich glaube, daraus lernen die Jungs und wir können es auch dann relativ schnell abhaken. Ein bisschen schade fand ich es um Dimi Nazarov, der da sehr, sehr heiß war in dem Spiel. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Schuss irgendwie von der Mittellinie, der dann irgendwie an die Latte geht oder irgendwie knapp gehalten wird. Das wäre natürlich nochmal ein Traumtor gewesen. Ich glaube, der wollte echt da was reißen, aber die anderen haben nicht mitgemacht und konnten auch nicht mitziehen. Dafür war dann Bremen an dem Abend einfach zu stark. Also leider ohne Punkte von der Weser wieder zurückgefahren. Das wäre ja auch so eines der Highlight-Spiele in dem Jahr gewesen. War ja jetzt auch ohne Zuschauer, fast ohne Zuschauer. Deswegen hoffen wir mal, dass wir drin bleiben und ja, im besten Fall auch Bremen noch in der zweiten Liga bleibt, sodass wir das nächstes Jahr dann nachholen können. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich auf das Dresden-Spiel über, was ja dann auch schon im Vorfeld als Endspiel ausgerufen wurde. Dresden, ich glaube, 5 Punkte zu dem Zeitpunkt vor uns. Wir konnten mit einem Sieg auf 3 Punkte rangehen. Wir spielen zu Hause. Es ist Dezember, es ist Adventszeit. Der Druck war hoch, das Spiel dann entsprechend auch zu gewinnen. Eine Hiobsbotschaft folgte dann der nächsten im Vorfeld zu dem Spiel, die dann sozusagen ja auch darin gipfelte, dass wir mal wieder seit Monaten eine Corona-Erkrankung, Corona-Infizierung hatten von Sören Gonter, der dann ausgefallen ist. Nicht nur in dem Spiel jetzt gegen Dresden, sondern jetzt auch heute gegen Nürnberg auch nochmal ausgefallen ist. Gute Besserung auch nochmal an der Stelle, dass du dann schnell wieder einsatzfähig bist, Sören. Aber ja, das war ja schon eine Überraschung und entsprechend hoch war dann die Herausforderung für Marc, da die entsprechende Aufstellung hinzubekommen und haut dann mit Erik Mijatschak da einen 21-jährigen Spieler hinten rein, stellt auch noch das System um von Viererkette auf Dreierkette bzw. Fünferkette ja, stellt das Team sehr, sehr jung auf, finde ich. Ja, und entsprechend offensiv haben wir dann eben auch agiert. So die, sagen wir mal, die ersten Minuten oder das Setting für dieses Spiel. Martin, das Spiel hast du gesehen, oder? Wie fandest du es von der Aufstellung her?
Leider. Na, also ich weiß es nicht. Ich fand es natürlich, also du hast es ja auch schon gut erklärt, man hat ja nochmal einen taktischen Kniff gemacht, dass man Dynamo da auch ein bisschen überrascht hat mit der Aufstellung, dass man mit einer Dreier-Fünfer-Kette gespielt hat, statt der Viererkette wie vorher. Und eigentlich hat das ja auch ganz gut funktioniert. Ich würde halt auch sagen, dass der Spielverlauf komplett ausgeglichen war bis zu diesem Gegentor einfach. Und ja, mir ging auch der Kommentator davon, diesen Bezahlsender total auf den Sack, dass er immer irgendwie so behaupten musste, dass Dresden ja technisch beschlagener sei. Und also ich fand es schon auch sehr, sehr parteiisch. Und ja, dieser Patzer von Mendel natürlich darf nicht passieren. 61. Minute, auch so eine schwierige Zeit, weil eigentlich hast du ja noch mal so zur 60. Minute dann oft so einen Impuls, der dann durch die Mannschaft geht, dass man ja vielleicht dann doch noch mal versucht, auch den Sieg zu holen. Und ich finde trotzdem, so von den Chancen wäre es eigentlich fast ein klassisches 0-0 gewesen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte Aue auch die höheren Expected Goals-Werte auf jeden Fall. Also ich glaube, dass da Aue sogar ein oder zwei Tore besser war als Dynamo, ne?
Ja. Deutlich höher. Ich glaube, 2,61 zu 0,81, irgendwie sowas war es.
Also von daher kann man natürlich auch sagen, es ist eine sehr unglückliche Niederlage, aber ich meine, es passt halt schon sehr gut ins Bild aktuell, ne? Von dieser ganzen Mannschaftsperformance.
Aber das auch gegen Nürnberg, die ja ich so extrem schlecht dann in diesem Spiel
2,12 zu 0,84.
Ja, also und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass hier ein Unentschieden verdient gewesen wäre aufgrund des Spielverlaufs. Also wenn es hier einen Sieger gegeben hätte müssen, dann hätten wir das sein müssen. Und im Zweifel müssen wir es uns auch selbst zuschreiben lassen, dass wir aus den Chancen, die wir hatten, da einfach nichts gemacht haben. Also Dresden hat lange gebraucht, sich an unser neues System zu gewöhnen, hat es nicht geschafft und wir konnten in der ersten Halbzeit auch schon mit verschiedenen Chancen da irgendwie auf jeden Fall für eine Führung hätten sorgen können. Haben es nicht gemacht und ja, im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, wer den ersten Fehler macht oder der den Fehler macht, einen groben Fehler macht, der verliert das Spiel, wobei ja auch Dresden echt in der ersten Halbzeit da hinten drin mit dem Proll da echt auch ein paar Patzer drin hatten und wir das eben nicht ausnutzen konnten, da vielleicht ein bisschen das Spielglück hatten, dass wir irgendwie durch einen verunglückten Torwartabschlag irgendwie angeschossen wurden und nicht irgendwie in den Fuß gespielt wurden, wie es Mendel bei Königsdörfer gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz darfst du dieses Spiel nie und nimmer verlieren. Denk mal, Tobias, ist das genauso, oder?
Ja, also das wäre jetzt auch mein Fazit gewesen. Das ist ein Spiel, das darfst du so nicht verlieren. Ich kann natürlich wieder mal einen Blick werfen, was wir auch gesehen haben bei Total Shots. 19 zu 10 Shots on Target, 8 zu 3 Shots off Target, 7 zu 3. Große Chancen kreiert, 3 zu 1. Große Chancen verpasst, 3 zu 0. Das sieht man ja auch schon. Also das heißt, also auch Zweikämpfe sind in etwa ausgeglichen gewesen, Passrate ist ausgeglichen gewesen. Und wir können ja mal gucken, zum Beispiel, Mijatschak hat eine große Chance verpasst, Nazarov hat eine große Chance verpasst, Antonio Manze hat eine große Chance verpasst, hier zum Beispiel in der 20. Minute, dann in der 78. Minute durch Nazarov, in der 80. Minute durch Kühn, der da irgendwie durch 3-4 Mann durchgeht und einfach nie abschließt. Oder Manze in der 86. Minute, der praktisch auch vor einem leeren Tor steht. Also das ist tragisch. Das ist einfach tragisch und ist für mich irgendwo auch so ein Sinnbild und so ein Spiegelbild dieser gesamten ganz grauslichen Hinserie, muss ich sagen. Also das wird natürlich, und dann haben natürlich alle wieder darauf plädiert, dass es irgendwie Elfmeter gewesen sei. War es aus meiner Sicht ganz klar nicht. Klar, die Körperfläche, die ist vergrößert. Aber ist es so gewesen, dass das unmittelbare Entfernung halt auch angeschossen wurde. Na, also ich glaube, man macht es sich manchmal einfach zu einfach, jetzt irgendwie auch den Feind zu sehr im Außen zu suchen, weil ich glaube, und das werde ich auch nachher in unserer Mannschaft und in der Rückschau einfach auch sagen, der Misserfolg hat hier sehr, sehr viele Mütter und Väter, und das immer wieder auf externe Sachen zu schieben, das ist mir dann einfach auch ein Stück weit zu billig, und dass man dann natürlich, also das ist ja dann, mal gucken, ob wir das heute noch am Helge der Woche besprechen, aber dass man einfach auch mal guckt. Also letztlich gesehen, das ist ein Spiel, das darfst du so in dieser Form nie und nimmer verlieren. So, und das ist ja auch nicht das erste Spiel, was wir auch in dieser Form so unnötig verloren haben. Also so läppert sich das dann. Und so stehst du halt am Ende der Hinserie mit 14 Punkten da, bist halt genauso schlecht wie in der Saison, in der Tedesco übernommen hat, wo wir uns auch noch mit ganz, ganz großer Not gerettet haben. Ich muss sagen, ich sehe für die zweite Halbserie stand jetzt ziemlich schwarz.
Ja, ich will noch etwas Hoffnung machen. Was ich für zwei positive Punkte aus dem Spiel gegen Dresden rausziehe, ist eben, dass die junge Mannschaft tatsächlich auch funktioniert. Also ich glaube, wir haben jetzt eine junge Mannschaft, die gut aufeinander eingespielt ist. Jeder hat so ein bisschen seine Position gefunden. Plus, dass wir mit, wie ich finde, Erik Majetschak hinten ein Talent gefunden haben, der da gut einsetzbar ist. Also klar, es war nur Dresden und es war ein sehr, sehr schwaches Dresden. Aber was Majetschak da in dem Spiel hinten organisiert und gespielt hat, fand ich fantastisch. Das würde ich gern öfters sehen. Er ist ja leider nur, glaube ich, auch 1,85 oder 1,84, also relativ klein und eigentlich für einen Innenverteidiger zu klein. Aber vom Einsatzwillen und auch von der Laufbereitschaft und auch vom Kampfeswillen und auch vom Stellungsspiel fand ich ihn herausragend, sodass ich da finde, da haben wir jemanden gefunden aus der Not heraus, der das gut gemacht hat. Dann kann man natürlich jetzt noch schon ein bisschen vorblicken auf das Nürnberg-Spiel heute, wo er auch seine guten Momente hatte, aber natürlich trotzdem als Abwehrchef drei Gegentore, man die ihm auch anlassen musste. Aber gegen Dresden war keiner in der Abwehr für dieses Tor verantwortlich. Das war halt Martin ganz allein und das weiß er halt auch selbst. Und insgesamt, wie gesagt, fand ich das mannschaftliche Auftreten sehr, sehr gut und sehr positiv, auch wenn viele Verletzte gefehlt haben. Was natürlich gefehlt hat, und das zieht sich ja auch so durch die Saison, ist halt der Vollstrecker vorn. Also wenn wir da halt jemanden hätten, der halt diese Tore verwertet, und im Zweifel ist es halt auch oft nur bei diesen rausgespielten Dingen, in Fuß hinhalten, in Kopf hinhalten oder irgendwie wo stehen, wo man das Ding halt nur noch einschieben muss, dann hätten wir im Zweifel irgendwie 10 Tore mehr oder 8 Tore mehr und hätten wahrscheinlich 10, 12 Punkte mehr und hätten gar kein Problem. Das fehlt uns halt in dieser Saison irgendwie extremst. Und vielleicht diese Elfmeter-Diskussion, grundsätzlich sehe ich es ja ähnlich, Tobias, wie du. Wir sind aber, glaube ich, da etwas auf verlorenem Posten, weil ja viele um uns herum und auch in den Auer-Fanszenen schon der Meinung sind, dass es ein ganz eindeutiger Elfmeter war. Ich finde, Dresden hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn sie hier einen Elfmeter bekommen hätten. Aber
so Dresden.
Dresden, genau.
Und, ach so. Also du meinst, Aue hätte den Elfmeter bekommen, das meinst du jetzt so?
Ja, genau. Also Dresden hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn Aue den Elfmeter bekommen hätte. Ja. So ein bisschen schlägt da bei mir das Herz des Fußballers noch mit drin, der halt es irgendwie nicht einsehen kann, wenn jemand aus kürzester Distanz den Ball an die Hand bekommt, dass das ein Handelfmeter ist. Und deswegen bin ich eigentlich froh, über so eine Schiedsrichtereinstellung zu sagen, in dieser Saison werden solche aus kürzester Distanz angeschossenen Handelfmeter nicht mehr gepfiffen. Aber dann finde ich halt, dann muss es halt auch durchgezogen werden. Und dann sieht man ja an diversen Beispielen, auch in der Bundesliga, dass solche Dinge doch dann in anderen Spielen gepfiffen werden. Und dann stelle ich es halt schon wieder in Frage, warum es halt in Aue nicht gepfiffen wird und in anderen Spielen schon dann wieder gepfiffen wird. Und das ist halt auch etwas, was dann wieder ärgerlich ist. Hat aber nicht dafür gesorgt, dass wir dieses Spiel verloren haben. Da waren wir vollkommen selbst dran schuld. A, dadurch, dass wir hinten den Fehler gemacht haben, und B, die 1000 Chancen vorne nicht genutzt haben.
Aber genau, da möchte ich nochmal was zu sagen. Also dieses mit, dass jetzt jeder Kontakt der Hand Elfmeter ist, darauf hat man jetzt halt einfach die Fans konditioniert. So, also
ja, das hat man wieder verändert auch wieder.
Ja, aber es war jetzt mehrere Jahre so, egal, man hat einfach immer alles gepfiffen. Ja. Wo ich auch so gesagt habe, wo soll er denn seine Hand dahin packen? Ja, also er kann sich auch, und ich finde auch dieses, wir packen uns die Hände hinter den Rücken, das finde ich nur total unnatürlich, ganz unnatürlichen Schutzreflex, und das hat auch dann wenig mit Fußball zu tun, wenn man im Strafraum seine Hände nicht mehr im Körper haben darf, ja, sondern die Hände am besten sich hinter den Rücken bindet. Und was Helge Leonhardt dann auch macht, so, er twittert dann dazu ein Screenshot aus dem Sky-Bild wahrscheinlich oder aus irgendeinem anderen Bild, ist ja auch egal, und schreibt dann dazu nur Comment, wo ich dann so denke, ja, natürlich, wenn du das Bild siehst, dann sieht das natürlich 1A aus, aber man muss ja sich schon die Situation nochmal angucken und irgendwie sehen, wo soll er denn mit der Hand dahin? So.
Ja. Und war jetzt ja auch nicht eine Blinde.
Ist mir einfach zu billig.
Mit Felix Brüsch, der irgendwie FIFA Schiri ist, muss jetzt nichts heißen, aber es ist ja doch jetzt auch einer, der da schon auch einen sehr guten Blick auf die Situation hat, direkt daneben steht, sich auch nochmal seine Interpretation der Situation bestätigen lässt vom VAR. Das Ganze ja auch im Nachgang, ich glaube Montag oder Dienstag, hat er nochmal im MDR ein Interview gegeben, und auch da steht er zu seiner Entscheidung und sagt, nee, auf Grundlage auch der Fernsehbilder würde er sagen, ja, schon schwierige Situation, aber im Endeffekt hat er hier richtig entschieden, weil das entsprechend vor der Saison eine Abstimmung zwischen den Schiris war, die Interpretation der Handspielregel entsprechend so auszulegen. Und dann ist es für uns halt ärgerlich, dass er das halt hier gemacht hat und andere Schiris in anderen Spielen das halt so nicht gemacht haben. Das kann uns ärgern und ärgert uns ja auch. Aber wir dürfen dann hier nicht die Schuld hier in der Situation, in dem Spiel sehen, sondern halt müssen dann die anderen Schiris ankacken. Hilft uns in der Situation aber nicht. Ist vielleicht so ein psychologischer Effekt, um irgendwie von anderen Dingen abzulenken und mal wieder natürlich den schwarzen Peter beim DFB und bei den Schiris zu suchen. Aber im Endeffekt haben wir das Spiel selbst verloren. War es nun mal.
Exakt, ja. Stimme ich hundertprozentig zu, ja.
Ja, genau, das Spiel durfte ich oder im Zweifel auch musste ich ja dann nochmal kommentieren im Dynamo-Podcast. Wer das noch nicht gehört hat, würden dann am Ende auch nochmal drauf verlinken und was dazu sagen. Der Dynamo-Podcast hat uns angefragt, ob wir doch nicht mal auch nach dem Spiel zu ihnen kommen könnten, und ich habe dann gesagt, okay, ich mache das. Und ja, eigentlich sind es auch irgendwie nette Jungs da von Dresden, die da diesen.
Aber sowas kannst du doch nicht sagen. Sowas kannst du doch nicht sagen.
Und um die Podcast-Landschaft weiterhin am Laufen zu halten und zu unterstützen, habe ich dann gesagt, okay, ich mache das. Und wer sich das nochmal, meinen Auftritt da anhören möchte, kann das dann gerne unter dem Link tun. Auf jeden Fall war ich schon auch genervt noch vom Spiel und auch noch mehr genervt von der etwas. Ja, vielleicht auch Mitleid aussprechenden Situation der Kollegen dort vom Dynamo-Podcast, die wirklich versucht haben, Mitgefühl zu zeigen, aber das ist natürlich das Schlimmste und überhaupt nicht das, was ich irgendwie wollte in der Situation. Also lieber sollen sie dann offensiv damit umgehen, als dann das irgendwie so zu versuchen und das Aue-Spiel gut zu reden und das Dynamo-Spiel schlecht zu reden. So war es natürlich auch, und das hat ja jeder gesehen, ja, aber so ist es dann eben.
Genau, aber letztlich gesehen, ich wollte einfach noch was sagen. Es ist ja nicht so, dass Auer gar keinen Plan hat in diesen Spielen. Also die haben immer schon auch eine taktische Idee. Also zum Beispiel bei Dynamo ist es ja so gewesen, die haben uns einfach hoch angelaufen. Also die haben uns auch hoch gepresst, haben sozusagen schon unsere Verteidigung und unsere Verteidiger auch als Pressing-Opfer uns ausgesucht. Und wir haben einfach agiert mit schnellen, weiten, langen Pässen, weil es halt einfach so das adäquate Gegenmittel dagegen ist. Aber wie so häufig in dieser Saison, und da müssen wir uns auch nachher fragen, ob das nicht vielleicht auch ein Qualitätsproblem ist einfach die Anzahl der individuellen Fehler einfach zu hoch gewesen. Also heute auch im Nürnberg-Spiel immer gleich darauf hinzuleiten, dass wir haben schon einen Plan und wir haben auch schon eine taktische Ausrichtung, die im Kern ja auch gut funktioniert. Also Mittel der Möglichkeiten, die wir haben, aber die individuellen Fehler sind einfach viel zu viele. Und dadurch sind heute auch gegen Nürnberg ja fast alle Gegentore gefallen. Mein Dovedan konnte da ja machen, was er wollte. Der hat ja immer wieder auch die Lücke gefunden. Also insofern muss man sagen, stelle ich jetzt mal die Frage, und da können auch gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch entsprechend gegen argumentieren, muss man aktuell irgendwie sich auch fragen, ob vielleicht auch die Qualität des aktuellen Kaders, der aktuell spielt, für die zweite Liga vielleicht auch nicht ausreichend ist.
Martin, was meinst du?
ja, also der Kader ist grenzwertig, aber das ist jetzt alles nichts Neues. Also das sagen wir seit Anfang der Saison, dass der Kader grenzwertig ist und man eigentlich noch einen Stürmer bräuchte und der Stürmer kam nicht und dann hatten wir auf einmal Abwehrprobleme. Also wo sind denn am Ende die Probleme in der Mannschaft überall? Außer auch, und jetzt ja auch sogar beim Torwart im Dynamo-Spiel, ja. Natürlich war Mende die Spiele davor immer ein sehr starker Rückhalt, aber so. Ich kann jetzt nicht ausmachen, welcher Teil der Mannschaft schlecht ist. Also es sind alle oft schlecht. So.
Genau, da können wir gleich nochmal in der Halbserien-Rückschau schon mal da drauf schauen.
Ich meine, es bringt ja aber auch nichts zu sagen, so, die Mannschaft ist ja zu schlecht und so. Man kann ja immer noch mit einer ordentlichen Rückrunde, wir reden dann von 20 Punkten, 25 Punkte reichen für die Relegation oder den Klassenerhalt. Und ich glaube, dass es immer alles im Reich des Möglichen ist.
Ja, das stimmt. Aber da brauchen wir auch eine recht starke Rückrunde, sag ich jetzt mal. Die mit dem heutigen Tag ja begonnen hat. Und da haben wir relativ schwach gestartet, sag ich jetzt mal.
Das auf jeden Fall. Aber ich will uns auch noch an die eigenen Worte von uns erinnern. Es sind auch noch andere Mannschaften dabei, die ziemlich schlecht waren. Ja, und das ist dann auch der Abschluss von dem Dynamo-Spiel. Was Dynamo hier geliefert hat, war sehr, sehr schlecht gegen diese Rumpftruppe von uns.
Ja, und heute 0-3 verloren, ne?
Und verlieren heute 3-0 gegen Ingolstadt. Ingolstadt, die jetzt irgendwie wie die Hinserie mit 17 Spielen und wie viel 7 Punkten beendet haben, wo irgendwie gar kein Leben mehr drin war. Und heute vielleicht das dann nochmal mit unserem Ex-Spieler Rüdiger Rehm übrigens auf der Trainerbank jetzt neu, da ein erstes Erfolgserlebnis gesammelt haben. Das schon mal zwei Teams, die da unten drin mit spielerisch auf jeden Fall mit unten drin hängen werden. Sandhausen, die jetzt dann auch wieder so ein Big Point in Düsseldorf jetzt am Wochenende geholt haben, aber wo auch spielerisch relativ wenig mit dabei ist. Plus so Konsorten wie gerade auch angesprochen Düsseldorf, die eine sehr, sehr schlechte Hinserie gespielt haben. Rostock, die ich immer noch so sehe, dass sie irgendwann von ihrem Hype des Aufstiegs nicht mehr profitieren können und damit unten reinrutschen. Also meine Hoffnung ist einfach, ja, wir sind ein schlechtes Team, aber die anderen sind leistungsmäßig nicht so weit weg von uns, im Zweifel sogar hinter uns. Und trotzdem geht es dann halt Punkte zu sammeln. Damit müssen wir dann anfangen. Im nächsten Jahr ist es noch nicht alles irgendwie gegessen, aber ich habe die Hoffnung eher nicht so weniger in unserer Mannschaft, sondern eher in der Schwäche der anderen Mannschaften, dass die nicht viel besser sind. Besser war heute Nürnberg, da guckt man dann aber, glaube ich, auch relativ kurz drauf, kurz und schmerzlos. Ich glaube, einzig die Zeit nach der Halbzeit, so in der zweiten Halbzeit dann, wo wir dann doch versucht haben, Druck aufzubauen, aber da halt auch gesehen haben, wie spielerisch limitiert wir dann sind. Wir wollten, aber konnten nicht. Bälle sind versprungen. Für mich sinnbildlich Papaka Gay, der angespielt wird und regelmäßig jeder Ball in der ersten Ballannahme verspringt oder irgendwo weghüpft. Das ist halt so aktuell das technische Können von Wismut Aue im Jahr 2021, 2022. Und hinten drin dann halt auch die Stellungsfehler, die dann halt auch es Nürnberg einfach gemacht haben, die Tore zu schießen. Von Dovedan, der dieses Jahr irgendwie auch noch kaum getroffen hat und jetzt hier 3 Tore macht. Ich glaube, Nürnberg war spielerisch besser, auch in der ganzen Saison hatten wir ja schon gesehen, dass die einen guten Fußball spielen und haben heute auf jeden Fall nicht mehr gemacht, als sie hätten tun müssen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und trotzdem reicht es, um uns irgendwie hier 3 Tore einzuschenken. Und auch da hat einfach die individuelle Stärke und auch Mannschaftsstärke bei uns einfach heute gefehlt. Da konnten wir nicht mithalten. Sieht noch jemand was Positives aus dem Spiel, Tobias?
Ja, zumindest kann man sagen, dass das wahrscheinlich das letzte Spiel mit unserer Behelfsinnenverteidigung gewesen ist. Also ich glaube, wir haben ja heute ohne echten Innenverteidiger gespielt, wie auch schon die letzten Spiele. Also das heißt, Anthony Parilla und er, also letztlich gesehen war halt auch die Innenverteidigung einfach auch überfordert ein Stück weit mit dem schnellen Dovedan, sag ich jetzt mal. Also letztlich gesehen, muss man sagen, wir haben versucht zu drücken, aber es waren teilweise, es gab war so eine Szene kurz vor Schluss, wo irgendwie, das war nicht Manze, sondern das war Trujic, der einfach hinten durchlassen müsste und der wäre der Babacar Gaye gewesen. Naja, sagen wir es mal so. Es zeigt sich einfach, dass es hat heute mit der Qualität, die wir heute auf den Platz bringen konnten, und das war ja der beste Kader, den wir hier mit auf den Platz geworfen haben, das war ja auch relativ offensiv mit Nazarov, mit Kühn, mit Hochscheid und mit Jonjic. Naja, was soll ich dazu sagen? Das war das Beste, was wir heute abliefern konnten, und das hat einfach so in der Form nie gereicht. Na, wir haben 21 Schüsse abgegeben, davon sind aber 13 neben das Tor gegangen. Wir hatten zwei Großchancen, haben eine Großchance vergeben. Hochscheid hat übrigens ein gutes Spiel gemacht, das will ich übrigens noch würdigen, das war heute auch unser bester Mann. Also das war tatsächlich, Schock hat man hier, der hat 90% Pässe, genaue Pässe gemacht, hat zwei wichtige Pässe geliefert, also hat zwei Großchancen generiert. Ja, aber alles in allem muss man einfach auch sagen, war das zu wenig. Und hier, und was mir auch noch auffällt, dass Kühn, dass ganz viele Angriffe auch über Kühn gegangen sind. Das heißt also, auch von Jonjic kam heute jetzt nicht allzu viel. Na, also ich sage jetzt mal so, wenn, also ich mag jetzt auch echt nicht so super schwarz malen, aber wenn das jetzt natürlich die Qualität unserer Rückrunde ist, dann wird es vermutlich auch mit dem Relegationsplatz sehr eng werden.
Martin, hast du was Positives gesehen heute?
Ja, also ich wollte eigentlich nach 5 Minuten wieder ausschalten, aber das kommt natürlich auch noch dazu, dass diese Geisterspiele im Fernsehen einfach unfassbar schlecht zu ertragen sind. So, ja? Also das fehlt einfach alles, was den Fußball für mich ausmacht, daran.
War ja auch schon letzte Woche gegen Dynamo, ne, wo man.
Ja, letzte auch Woche weiß, auch schon überhaupt kein Feuer drin, so, ne? Ja, also wie so ein Kreisligaspiel.
Auch bei beiden. Nee,
ein Kreisligaspiel ist besser.
Und das Spiel wäre komplett anders gelaufen, wenn da Zuschauer reingekommen wären. Und es hat auch eine wirtschaftliche Komponente, wenn du jetzt hier siehst, im Dezember hatten wir ein Heimspiel gegen Dynamo und gegen Nürnberg. Das wäre zweimal ausverkauft gewesen, bin ich mir relativ sicher, halt, auch in der jetzigen Situation. Und es wären zwei komplett andere Spiele gewesen. Ob das jetzt so gut für uns gewesen wäre, im Sinne, dass die Mannschaft vielleicht auch dadurch noch mehr den Druck spürt, in Babacar Gaye vielleicht komplett ausgepfiffen wird nach seinen Aktionen dann irgendwie, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gut gewesen wäre, aber auf jeden Fall wäre es anders gewesen so. Und wenn man halt zwei Spiele verliert, dann kann man immer sagen, wenn das anders gewesen wäre, dann wäre es vielleicht besser geworden. Klar nervt das, ne? Aber aktuell ist es halt dann die aktuelle Lage, mit der wir alle dann umgehen müssen.
Ja, also ich kann dem schon was Positives entnehmen. Die erste Halbzeit war ja ordentlich. Also war nicht ordentlich. Zweite Halbzeit war eigentlich ordentlich. So, als dann aber auch Nürnberg ein bisschen abgeschenkt hat und sich zurückgezogen hat, hatte man ja auch nochmal eine Riesenchance zum Ausgleich. Und ja, also uns fehlte halt auch so das Spielglück, was wir die Saisons davor dann auch mal hatten, wo wir dann ein Spiel auch nicht unbedingt besser waren und dann aber einfach unsere Dinger gemacht haben und dann vielleicht so ein Spiel auch, wie auch immer, 2-1 gewonnen hätten. Ne? Und das fehlt jetzt aktuell einfach auch.
Ja, vielleicht auch zurückblickend, in welcher positiven Lage befanden wir uns in den letzten 2-3 Jahren, solche Spiele vielleicht auch mal zu gewinnen. Ja? Und wenn man sich das dann anguckt, woran lag es? Nicht, dass wir spielerisch besser waren und irgendwie besser aufgetreten sind. Auch da hatten wir ein paar technische Klopper mit drin. Aber es langweilt vielleicht den einen oder anderen, aber wir hatten halt ein, zwei Stürmer, Top-Stürmer. Ich fand mit Destro und Krüger mit das beste Stürmer-Duo in der zweiten Bundesliga, die dann halt aus wenig Chancen ein Tor gemacht haben. Ne? Und dann gewinnst du halt so ein Spiel, obwohl du dann im Nachhinein denkst, wie kann dieses Team dieses Spiel gewonnen haben, weil sie halt von drin jemanden haben, der aus nichts Tore macht. Und heute haben wir halt Spiele, wo wir versuchen und tun und machen, aber die Dinger nicht reinmachen, und im Fußball kommt es halt drauf an, Fußball oder Tore zu schießen.
Genau, und das war ja das Ding, was ja der Melanton letztes Jahr schon gesagt hatte, dass wir ja eigentlich von der Expected Goals Rate ja eigentlich schon ein Abstiegskandidat gewesen wären. Ja. Und wie oft haben wir in der letzten Saison gesagt, wir haben überperformt oder das war ein glücklicher Sieg oder wir haben mehr Tore geschossen als Expected Goals und sowas. Also das ist schon sagen wir es mal so. Also wir hatten auch gegen Hannover, hätte man da wahrscheinlich zumindest einen Punkt geholt, gegen den HSV, gut, das weiß ich jetzt nicht. Also, aber da gibt es einige Spiele, wo wir einfach mit einem guten Vollstrecker, sag ich jetzt mal, bedeutend mehr erreicht hätten. Mussten wir aber auch da sagen, da hatten wir aber auch etatmäßig Innenverteidiger zum Beispiel hinten stehen und hatten auch ein gesicheres die defensives Mittelfeld. Also eigentlich muss man sagen, ist die Mannschaft im Vergleich zur letzten Saison deutlich schwächer. Also auch auf den einzelnen Positionen, wie sie gerade spielen.
Also ich glaube auch, Martin, klar, Spielglück fehlt uns auch in der einen oder anderen Situation, aber wenn man sich mal so die Spiele anguckt, wir haben viele schlechte Spiele dabei gehabt und ich will jetzt nicht mal auch bei jedem Spiel irgendwie das Gute herausziehen und sagen, auch da hätte man gewinnen können. Viele Spiele hatten wir dieses Jahr drin, diese Hinserie drin, da hätten wir noch Stunden spielen können und wir wären nie vom als Sieger vom Platz gegangen. Aber wenn man sich die Spiele anguckt, gegen HSV, 2 Punkte verschenkt durch einen groben individuellen Fehler am Ende. Dann in Hannover musst du eigentlich gewinnen. Obwohl auswärts machen wir da ein Bombenspiel und wären absolut verdient als Sieger da vom Platz gegangen, wenn man da irgendwie hier Straußi am Ende irgendwie noch das Ding hätte reinmachen können oder auch noch andere, da einfach ihre Chancen reingemacht hätten. Dann hätten wir auch wieder 2 Punkte mehr, hätten wir schon 4 Punkte mehr. Dann das Spiel gegen Dresden, was wir nie und nimmer verlieren dürfen. Auch dieses Spiel musst du gewinnen. Hättest du wahrscheinlich gewonnen, wenn du einen Stürmer davon drin gehabt hättest, hättest du nochmal 3 Punkte mehr. Das sind insgesamt 7 Punkte, die wir nur aus diesen 3 Spielen, alle anderen Spiele hätten wir genauso beschissen hätten spielen können und auch verdient verlieren können oder vielleicht auch mit Unglück verlieren hätten können. Ganz egal. 3 Spiele, individuelle Fehler abstellen und vorn jemanden drin haben, der die Dinger reinmacht oder den wir haben, irgendwie konzentrierter sein, hätte uns 7 Punkte mehr gebracht. Hätten wir jetzt 21 Punkte aus 18 Spielen, wären, ich habe jetzt nicht die Tabelle im Kopf, irgendwo auf Platz 13, 12, 13, 14 und alles wäre gut. Es sind manchmal doch die kleinen Dinge, die fehlen.
Genau, und vor allen Dingen müssen wir auch sagen, wir haben auch gegen nahezu alle direkten Konkurrenten verloren. Wir haben gegen Sandhausen 1-3 verloren. Wir haben gegen Holstein Kiel 3-0 verloren. Wir haben gegen Fortuna Düsseldorf, die so miserabel sind. Also die wirklich ja. So miserabel spielen. Gut, gegen Paderborn kannst du 1-4 verdienen. Ja, in Regensburg, das Ding, das 3-2 mit ja. Glück aus der Daumen unentschieden. Gut, bei Karlsruhe weiß ich auch gerade gar nicht mehr so genau. Also gut, gegen Bremen hättest du so noch so verloren. Also ja. Man kann das nicht an einzelnen Spielen festmachen. Also ich weiß nicht.
Aber es ist dann noch nicht mehr Pech, es ist dann auch Unvermögen.
Exakt, ja.
Ja, klar.
Es ist doch, also ich meine, am Ende wir drehen uns um Konjunktive und es bringt uns ja auch nichts, das da hinterher zu trauern. Die Punkte sind halt nicht da und da muss man jetzt seine Schlüsse ziehen in der Winterpause. Geld ist wahrscheinlich auch nicht da für Spieler und ja, es ist einfach eine beschissene Situation.
Na? Ja. Genau, und da muss man irgendwie halt auch sagen, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon ein bisschen auch beim Rückblick auf diese Halbserie sind, also muss man ganz klar sagen, dass das große Experiment sozusagen mit Schibilewski, der da so zum Domenico Tedesco 2.0 werden sollte, einfach gescheitert war. Man hatte einfach sehr hoch verteidigt, man wollte verteidigen wie Barcelona, aber mit Spielern, die eher unteres Zweitliganiveau sind, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, die können alle besser spielen als ich, hatten da ordentlich, weil ich habe mir auch noch mal in Vorbereitung auf dieses Spiel auch mal die ganzen alten Interviews mit Schibilewski noch mal angeguckt, der ja einfach auch das Team menschlich nicht erreichen konnte, der dann am Ende sich dann zu dem Satz hat hinreißen lassen, Menschen sind halt eben keine Brötchen, man muss irgendwie mit ihnen sprechen, man muss sie erreichen, wo ich mir irgendwo auch sagte, mein lieber Alexei, man muss eigentlich nicht Psychologie studiert haben, um das zu wissen, da hatten wir eine übelste Niederlagenserie, jetzt haben wir irgendwie aber auch Spieler, die überhaupt gar nicht mehr so unserem Spielstil passen, also wir hatten ja Babacar Gaye geholt, wir hatten ja Manze geholt, das war ja eigentlich alle so ein Spiel auf hoch und weit. Also früher war ja ganz am Anfang war ja die Spielidee, du gewinnst den Ball im Mittelfeld, schießt dann, nimmst dann ganz, ganz schnell nach vorne, sozusagen auf Babacar Gaye, der legt ab und dann vollendet jemand. Also das ist ein Stück weit, also das ist das zweite Problem. Dann habe ich auch mal weitergeguckt, ist es so, dass wir kaum ein Spiel zu Null beendet haben. Das heißt, wir haben nur 20% der Spiele zu Null beendet. Wir lassen sehr unglaublich viele Chancen gegen uns zu und haben auch selber nur, wenn ich mal ganz kurz gucken kann, eine genau, eine Gold Conversion Rate von 7% und sind damit auf dem vorletzten Platz. Das bedeutet, wir generieren verhältnismäßig wenig Torchancen und aus diesen wenigen Torchancen machen wir einfach auch keine Tore. Und dann, ich kann euch ja mal vorlesen, ich habe ja mal die Statistiken angeguckt, wer wie viele Großchancen verpasst hat. Und da haben wir Babacar Gaye mit 4, Nicolas Gerrit-Kühn mit 4, mit Dimitri Nazarov mit 3, Antonio Manze mit 3, also alles große Chancen. Das heißt, die gehen alle jetzt im Wesentlichen nicht rein. Und dann muss man auch sagen, ist das eine Halbserie, in der wir einfach auch nur irgendwie total behelfsmäßig spielen. Wir spielen mit einem absolut behelfsmäßigen defensiven Mittelfeld. Wir haben dann Sam Schreck umgestellt, der eigentlich offensiver Mittelfeldspieler ist, der das auch phasenweise auch ganz gut gemacht hat. Wir haben keine Innenverteidigung keinen Innenverteidiger. Wir haben einen Malcolm Kakutalua, der verletzt ist. Wir haben einen Florian Ballas, von dem irgendwie niemand weiß, was der eigentlich überhaupt hat. Na, also das heißt, es ist auch alles super, super behelfsmäßig und jetzt spielt ein defensiver Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung, der das zwar für diese Verhältnisse gut macht, aber wo es einfach für diese zweite Liga im Wesentlichen einfach nicht reicht. Dann haben wir unglaublich viele individuelle Fehler, ich glaube bei der Rate, bei Fehlern, die zu Toren führen, sind wir auch sehr, sehr weit vorne mit dabei. Was einfach auch ein Indikator dafür ist, dass die individuelle Klasse der Spieler, die wir hier haben, einfach auch aktuell so nie ausreichend ist. Ich schau mal ganz, ganz kurz weiter. Genau, wir haben nur 14 Tore geschossen. Also das muss man bedenken. Wir haben jetzt, ich meine, das habe ich heute Morgen recherchiert, das heißt, wir haben jetzt mit Ingolstadt mit die wenigsten Tore überhaupt geschossen. Genau. Wer mir aber wirklich gut gefallen hat, das ist Nicolas Gerrit-Kühn. Das ist zwar jetzt nicht so der Vollstrecker, aber der macht halt die gefährlichen Key-Pässe. Und auch ein Jonjic sozusagen, der natürlich auch gute Chancen generiert. Und als weitere große Pech, das sind diese roten Karten gewesen. Erstens Clemens Fandrich, der einfach im defensiven Mittelfeld einfach auch nochmal eine andere Qualität reinbringt und noch eine andere spielerische Qualität einfach auch nochmal mit reinbringt. Der ist jetzt heute das letzte Spiel gesperrt gewesen, dann sozusagen sein Pendant, also oder auch zum Beispiel einen Philipp Riese, der ja eigentlich überhaupt nicht mehr in Form kommt, der vielleicht doch mittlerweile auch zu langsam für diese zweite Liga halt auch ist. Na, und dann haben wir natürlich auch noch den Kollegen Mesogm, der auch durch eine ganz doofe rote Karte irgendwie auch rausgeflogen ist. Also wir haben innerhalb des Vereins ganz, ganz viele Störfeuer und wir haben auch außerhalb des Vereins Störfeuer. Und wir haben einfach einen gut funktionierenden Kader weggegeben und man hat natürlich einfach auch mit Dirk Schuster einfach auch einen Trainer weggegeben. Das war zwar langweilig, was der gespielt hat, aber es hat irgendwie funktioniert. Aber und ich würde noch einen Gedanken sagen.
Ja, aber das finde ich eine ganz schwierige Erzählung, weil da hat nichts mehr funktioniert in der Rückrunde. Ich finde, da verkennst du auch die komplette Rückrunde.
Okay, gut, aber...
Ja,
aber,
und auch mit den Spielern. Die Spieler, man hat jahrelang einfach den Umbruch komplett verschlafen und ne, hatte dann dieses Jahr doch das noch das Pech, dass der dann der Topstürmer weggekauft wird und der zweite Stürmer dann auch noch vergrault wird. Mhm. Das ist natürlich alles zusammen zu viel Umbruch. Da müssen wir auch nicht, also da kann ich jetzt auch nicht sagen, wir haben den Umbruch, also es war zu viel Umbruch, aber der Umbruch war alternativlos. Die Alternative wäre gewesen, keine Ahnung, sich direkt in die dritte Liga zurückzumelden. Ich weiß es nicht. Also so,
nein, also es ist das Ding.
Ja.
Genau, das ist ja das, was ich ja vorhin meinte, dass der Misserfolg der heutigen Tage ist ja sozusagen, man hat in den Momenten des größten Erfolgs hat man eigentlich die größten Fehler gemacht und hat einfach auf Beständigkeit gesetzt. Bei der Causa Dirk Schuster stimme ich dir durchaus zu. Das habe ich auch gerade in meinem Gedächtnis reaktivieren können. Das war wirklich absolut grauslich. Aber man hat natürlich jetzt auch bei zu viele Spiele, ich glaube, man hat jetzt auch zu viele Spiele geholt, auch aus finanzieller Not, aus der dritten Liga, die einfach jetzt den Sprung in die zweite Liga einfach noch nicht schaffen. Also zum Beispiel den Omar Sijaric zum Beispiel. Ich mag den, das ist ein toller, das ist bestimmt ein cooler Typ. Und der hat auch Qualität, aber im Moment reicht das einfach noch nicht. Also bei vielen Spielen konnte zum Beispiel diese Körperlichkeit zum Beispiel nicht mitgeben. Dann ein Anthony Barilla, der ja eigentlich ein Außenverteidiger ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann ich glaube, du hast recht, der Umbruch, der war notwendig und es war aber zu viel Umbruch und es war auch zu viel mit dem Kopf in den Wolken, um dann dauerhafter auch den Erfolg auch haben zu können. Na, das wäre, das ist zumindest meine These. Und Stand jetzt, ich glaube, wir müssen uns in der Winterpause, die ja nur auch sehr kurz ist aufgrund von Katar, uns einfach auch von Spielern trennen und wir müssen einfach auch neue Spieler holen und zwar auf nahezu allen Positionen. Wir brauchen ganz dringend einen treffsicheren Stürmer, wir brauchen unbedingt aber halt auch einen schlagkräftigen Innenverteidiger und ich denke, wir bräuchten vielleicht auch noch jemanden, der vielleicht auch so diese Jan Hochscheid-Position ein Stück weit spielen kann, der einfach auch diese Bälle verteilen kann. Na, weil Jan Hochscheid wird halt auch leider nicht jünger.
Aber ich habe hier gerade nochmal durchgezählt, Tobias, wir haben 31 Spieler im Kader. Ja, ich tue mich noch schwer damit, jetzt so gefühlt mit dem Geld zu wedeln und zu sagen, wir brauchen neue Spieler. Also spielerisch, technisch glaube ich ja, aber ich stelle halt hier die Frage, du hast es ja gut zusammengefasst, wo unsere Problemstellungen sind, überall. Ist das dann die Lösung, okay, wir brauchen jetzt einen Innenverteidiger, einen Außenverteidiger, einen auf der Sechserposition, einen auf der Zehnerposition und einen auf der Stürmerposition. Also wahrscheinlich spielerisch ja, aber bringt uns das in dieser Kurzfristigkeit dann wirklich etwas? Und ganz unabhängig davon, können wir es uns finanziell leisten? Und ich glaube, schon ausgehend von dieser letzten Antwort, Antwort auf die letzten Frage, wir können uns aktuell, glaube ich, finanziell es nicht leisten, uns die Spieler zu holen, die kurzfristig was bringen.
Ja gut, aber einen Stürmer ausleihen kann man halt immer noch im
genau,
Winter.
Genau, und ich glaube, so hilft es nur was. Ich finde es unfassbar unwirtschaftlich, jetzt bei 30, 31 Spielern, oder ziehen wir mal noch die drei Nachwuchsspieler ab, bei trotzdem 26, 27 Spielern, jetzt irgendwie zu versuchen, krampfhaft neue Spieler reinzuholen. Ich würde eher den Fokus drauf legen, die Verletzten und die Gesperrten, die jetzt nämlich wieder zurückkommen, nämlich in Fandrich, in Riese, vielleicht auch jetzt über die Winterpause wieder körperlich an das Team heranzubringen. In Ballas muss irgendwann auch wieder kommen. Kalkutta Lua muss irgendwann wieder kommen. Busmar läuft schon wieder. Den muss man irgendwie wieder reaktivieren und wieder reinholen. Da aus dem bestehenden Material damit auszukommen, damit du auch eine wirtschaftliche Basis hast und nicht jetzt irgendein wirtschaftliches Harikiri machst, was dann im Endeffekt auch nichts bringt. Und Martin, Stürmer, klar, also wenn man sich, hier, wie viel, 14, 15, 15 Tore haben wir jetzt gemacht, das ist zu wenig, uns fehlen die Stürmer. Aber auch da ist jetzt der Probespieler aus der dritten Liga, der vorher noch vorletztes Jahr in der fünften, sechsten Liga gespielt hat, jemand, dem man zutraut, dann die Dinger von reinzuhauen. Für mich ist es das nicht. Für mich wär nur etwas, dass man einen gestandenen, guten Zweitligastürmer auf irgendeine Art und Weise bekommt, wo man sich sicher ist, der trifft zwischen 8 und 10 Mal in der Rückrunde. Das würde uns was weiterbringen. Alles andere ist für mich ein Warmsitzen auf der Bank im Zweifel. Und dann spielt Gay oder Manze wieder vorn drin, weil dann doch der neue Stürmer auch nichts bringt.
Naja, das Ding ist ja zu sagen, man muss sich natürlich auch von Spielern trennen. Und ich glaube, Pavel Dotschev hat das ja auch zwischen den Zeilen ja auch anklingen lassen. Man wird schauen, mit wem man irgendwie auch in die zweite Halbserie gehen wird.
Aber du wirst halt Spieler im Winter auch schlecht los. Muss man ja auch mal sagen. Das ist ja auch einfach schwierig, jemanden zu verkaufen im Winter. Also gerade wenn man halt Leute loswerden will, die ja keine Leistungsträger sind.
Ja. Also ich glaube, wo ich halt praktisch eine Chance sehe, ist sich zum Beispiel von sich einfach Leute auszuleihen. Also vielleicht auch von schwächeren Erstligisten, von Leuten, die einfach irgendwo hin müssen, um zu spielen. Aber
Pascal Köpke hat doch heute auch gespielt.
Genau, das war ja auch so ein Ding. Also ich meine, dass man einfach guckt, also der Kader ist erstens aus meiner Sicht schon jetzt eigentlich zu groß mit 31 Spielern, zu aufgebläht, aber auch von der Qualität, die dieser Kader hat, einfach auch nicht zweitligareif. Und das mag jetzt, ich bin ja eigentlich sonst irgendwie immer um Ausgeglichenheit bemüht, aber also meistens zumindest.
Klar.
Und und aber so ein bisschen, dass man einfach sagen muss, es wird so mit diesem Kader und dieser Qualität wird das aus meiner Sicht nicht reichen. Da können auch die Zuhörerinnen und Zuhörer können da auch gerne posten und kommentieren, ob sie das jetzt im Wesentlichen genauso sehen. Und ich sag, und das ist übrigens auch noch der nächste Punkt, dass ja ab Februar nächsten Jahres Hensel ja gar nicht mehr zur Verfügung steht, sondern Pavel Dotschev dann praktisch der Cheftrainer ist, weil ja Hensel auf dem Trainerlehrgang ist. Und ich bin mir, und so sehr ich den Pavel Dotschev mag und seine Verdienste auch würdige, aber eigentlich ist Pavel Dotschev kein Zweitligatrainer. Das ist jetzt, ich weiß, ich lehne mich da jetzt zu sehr, sehr weit raus, aber Pavel Dotschev ist keiner, dem ich jetzt die zweite Liga als Trainer zutraue, weil er, also der hat das selber gesagt, er hat eigentlich nicht mehr das Feuer für den Cheftrainer. Und das Problem ist halt, ja, dass ich auch sehe, dass man auch Marc Hensel, wie damals den Christian Fiel in Dresden, einfach auch verbrennt, der ja eigentlich mit seinem gesamten Herzblut eigentlich auch in diesen Verein steckt. Klar,
also das ist ja nochmal ein anderes Thema. Im Februar soll der Trainerlehrgang starten. Ich glaube, aktuell ist noch die Bewerbungsphase, also ist jetzt auch noch nicht klar zu 100%, ob die Bewerbung dann Erfolg hat von Hensel, dann auch wirklich im Februar starten zu können. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Riesenmakel dann in unserer Rückserie, dass wir den Chefcoach nicht auf dem tagtäglichen Trainingsplatz haben, sondern gut, mit David Dotschev schon einen erfahrenen Trainer, und da wird es natürlich auch einen engen Austausch geben. Marco Kämpfer als Co-Trainer, der ja auch dann sicherlich heute schon viel von der Trainingsarbeit übernimmt. Aber eine perfekte Situation ist es überhaupt nicht. Und das wird auch noch ein paar Störfeuer dann sicherlich dann in der Rückserie geben. Habt ihr denn so Namen im Kopf? Martin hat schon einen getroppt, Stürmer, wo ihr sagt, den würde ich hier nehmen.
Also ich habe jetzt persönlich jetzt noch keinen Namen im Kopf, weil ich würde mir den Gedanken machen mal über die Weihnachtspause. Aber zum Beispiel diesen 16. Toremann, das ist halt eigentlich der.
Dann
halt
auch mal den Namen nennen, er ist Zemir Telalovic, ne?
Genau, tut mir leid, der Name war mir gerade entfallen, so Namen merken, das ist immer nicht so meine Stärke. Das war jetzt nicht als Despektierlichkeit gemeint, also so ein bisschen, der spielte halt auch unter ganz anderen Bedingungen. Also der Sprung schon einfach in die dritte Liga, in die zweite Liga, dieser eigentlich schon, der ist schon krass eigentlich. Und dann aber gleich mehrere Ligen zu überspringen. Andererseits muss man aber auch sagen, dass zum Beispiel ganz viele Leute, die halt Nachwuchsleistungszentren gespielt haben, auch als Jugendspieler dann irgendwo auch in den Niederungen, weil sie vielleicht Pech hatten oder so, in den Niederungen der Oberliga halt irgendwo verschwinden. Also das muss man ehrlicherweise.
Ist bei ihm aber tatsächlich auch nicht der Fall. Also er kommt aus so einem Verein, auf jeden Fall aus der Jugend, die jetzt nichts mit Nachwuchsleistungszentrum von irgendeinem Profiverein zu tun haben. Ne? Also er ist wirklich so ein Emporkömmling, der jetzt einen riesen Sprung gemacht hat und im Zweifel jetzt dann den nächsten großen Sprung machen würde. Ich mag ihn jetzt auch nicht sozusagen bewerten, ohne ihn gesehen zu haben. Das wird das
Trainer. Aber jeder Spieler, der frühzeitig öffentlich in Aue genannt wird, kommt ja nicht, ne?
Ja, stimmt. Ja.
Viele Grüße an Zidane.
Und vielleicht ist es auch jemand, genau, den man dann auch mittelfristig nochmal auf dem Zettel hat, dann irgendwie, wenn man sich in die dritte Liga dann orientiert. Aber ich glaube nicht, dass so ein Spieler vom Profil her jetzt einfach nur auf dem Blatt Papier etwas einer ist, der uns jetzt hier 8 Tore in der Rückrunde schießt oder so. Das ist es halt nicht. Naja, genau. Wir sind mitten im Rückblick schon der Hinserie. Tobias, du bist ja schon mittendrin in der Auswertung. Sagt mal kurz euren Top-Neuzugang, wenn ihr euch nochmal anguckt. In der Sommerpause kamen ja einige neue, auch sicherlich einige von Spieleski präferierte Spieler. Einige spielen regelmäßig, andere nicht. Wer hat für euch da eingeschlagen, Top-Neuzugang?
Messuge M und Kühn.
Okay, Martin?
Keine Ahnung.
Keiner.
Keine Ahnung, also ganz ehrlich, für mich verläuft diese Saison auch wie so, an mir geht diese Saison auch ziemlich vorbei, ich weiß es nicht. Ich meine so, ich kann jetzt sagen, ich war bei dem und dem Spiel, aber die anderen Spiele, da habe ich auch einfach keine Erinnerung dran.
Der graue, es ist einfach Corona-Schleier,
es ist
überall.
Nee, es ist, ja genau, es ist einfach alles in so einem Tunnel, ja, so das fühlt sich auch einfach so an, als ob es da gar keine Zeitachse mehr gibt. Ja.
Ist das Corona-Thema auch, sagen wir mal, ein Gedankenspiel, was wir mal durchspielen sollten? Wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, Premier League werden die Spiele abgesagt. sollte man auch mal gucken, dass wieder eine Phase sein könnte, wo wir über den Saisonabbruch drüber sprechen und dann natürlich auch drüber sprechen, wie die Saison gewertet wird. Und nach den Corona-Erfahrungen vor ein, zwei Jahren war es ja dann regelmäßig so, dass dann schon mit einer gewissen Anzahl von Spielen die Saison einfach so gewertet wird, wie sie gelaufen ist. Und wir natürlich dann auch kurzfristig versuchen sollten, jetzt im Frühjahr relativ schnell von den Abstiegsplätzen runterzukommen. Ist das eine Variante, wo ihr auch sagt, die ist jetzt nicht ganz aus der Welt geholt?
Ich meine, die Fußball-Bundesliga hat schon häufig genug gezeigt, dass ihr alles Mögliche scheißegal ist und der Spielbetrieb um jeden Preis vorgesetzt wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst in der schlimmsten Situation man dann nicht irgendwann den Spielbetrieb wieder anfängt und im Zweifel dann alle drei Tage spielt. Also, solange es jetzt in Deutschland nicht verboten wird, wird man spielen.
Aber eine ähnliche Einstellung wird ja die Premier League auch haben. Und du siehst ja, wie schnell es geht, dann, dass komplette Spiele abgesagt werden und vielleicht auch mal spielen.
Ja gut, aber Großbritannien ist gerade halt nochmal auf einem früheren Peak und keiner weiß so richtig, wie der nächste Peak in Deutschland sein wird oder die nächste. Karl Lauterbach redet ja schon von der fünften Welle. Ja, ich meine, wenn man jetzt nochmal, also wenn ich jetzt als Fan sehe, das graust mich so oder so, weil das bedeutet, dass wir ja auf Monate nicht ins Stadion gehen werden können. Und in Sachsen halt am letzten war es letztes wahrscheinlich, ja, weil auch gerade Sachsen sich ja auch nicht besonders gut anstellt mit verschiedenen Sachen.
Ja, dann müssen wir gucken, und, dass wir auswärts hinfahren können.
Ja. Und ich weiß nicht, also ich fände es dann auch richtig, den Fußball wieder zu unterbrechen, wenn es die Lage nicht zulässt. Also diese Sonderbedingungen, die der Fußball sich immer rausnimmt, finde ich sowieso sehr, sehr, sehr fragwürdig. Ich finde auch sehr, sehr fragwürdig, wie das Ganze im Rechenschaftsbericht beschrieben wird. Also so, da werden ja auch gar keine Zahlen genannt, wie viel staatliche Hilfe jetzt geflossen ist zum Beispiel. Wird einfach alles als gegeben angesehen. Ich bin jetzt auch mal extra provokant.
Ja, also ich würde es mal nicht ganz außer Acht lassen, dass wir mit der Situation auch mal rechnen müssten. Und entsprechend wichtig ist es, dass wir schnell von diesen Abstiegsplätzen da wegkommen, dass wir dann auch, selbst wenn es abgebrochen wird, irgendwie eine gute Ausgangslage dann haben. Oder aber es wird eine Saisonabbruch geben, wo dann gesagt wird, das geht alles auf Null und wir fangen dann nochmal bei Neuem an. Aber ich glaube, das wäre dann ungerecht den Mannschaften gegenüber, die jetzt hier eine tolle Hinserie gespielt haben. Okay, ja, dann gucken wir nochmal. Ich habe auf jeden Fall heute mal wieder auch gesehen, die Türkalson so als Linksverteidiger, das wäre auch nochmal eine Position. Also wenn ich die Geldschatulle aufmachen würde, entweder beten, dass Gertin Bousman wieder zurückkommt und diese Position dann nächste Rückserie dann wieder einnimmt. Das finde ich auch echt so eine Position, wo wir echt anfällig sind und wo einige Gegentore jetzt in diesem Jahr drüber gefallen sind. Das gefällt mir leider nicht, dass wir da keinen haben, der irgendwie annähernd Zweitliganiveau hat. Okay, was haben wir noch in unseren Themenblöcken? Du hast gerade angesprochen, wollen wir da gerade mal auf den Lagebericht eingehen, Martin? Du hast ihn studiert und kannst was dazu sagen?
Ja, also zunächst mal, ich finde das einfach schwach, dass man, dass einem nichts Besseres einfällt im mittlerweile zwei Jahr, also drittes Jahr, wir gehen jetzt ins dritte Jahr der Pandemie, man hat es bis heute nicht geschafft, einen virtuellen Austausch mit seinen Mitgliedern treten zu können. Also ich finde das einfach peinlich für einen Zweitligisten, dass man das nicht hinbekommt, besser zu kommunizieren. Und dann so alles, was man macht, ist das lieblos in den Ticketshop zu knallen, dass man sich da runterladen kann. Und die Presse hat es natürlich dann trotzdem gelesen. Das ist auch eine Albernheit. Das halt wird alles rechtliche Gründe haben. Das brauchen wir jetzt auch nicht diskutieren, dass sie das aus guten Gründen wahrscheinlich nicht öffentlich machen. Ja, es ist ein sehr, sehr interessant geschriebener Bericht. Die ganze sportliche Situation wird da sehr deutlich nochmal referiert und auch ein paar Highlights, so wie die Trennung von Dirk Schuster dargestellt wird. Einen Tag nach dem Debakel meldet sich Cheftrainer Dirk Schuster und sein Co-Trainer Sascha Franz Krank. Dies sollte sich auch bis zum Saisonende nicht mehr ändern. Und ähnlich wird auch die Trennung von Schmielewski dargestellt. So, wie ist der Satz? Wir mussten ihn in der Pause entlassen oder so, oder wir mussten ihn direkt nach dem Spiel entlassen.
Wir mussten ihn noch vor der Pressekonferenz.
Nach diesem schwachen Auftritt der Mannschaft liegen auch den Gremien des FC Erzgebirge OEV keine Wahl mehr und man beurlaubte den Cheftrainer noch vor der regulär stattfindenden Pressekonferenz. Auch, also, zwei schöne Sätze an der Stelle. Ja, zum Wirtschaftlichen, ich finde das sehr interessant, dass der Verlust sehr niedrig ist. Der Jahresfehlbetrag wird auf nur 300.000 Euro beziffert. Im Vorjahr hatte man ja sogar noch einen kleinen Überschuss von 13.000 Euro gemacht. Das stand ja auch sogar auf der Webseite. Es ist aber nicht ganz klar, wie man das geschafft hat. Also es gab wohl einen Gehaltsverzicht und es gab auch Kurzarbeit auf der Geschäftsstelle. Dadurch hat man die Personalkosten ungefähr um 500.000 Euro reduziert. Es gab ein höheres Fernsehgeld. Damit hatte man auch nicht so stark gerechnet. Der Fanshop-Absatz ist gar nicht so stark eingebrochen, wie ich gedacht hätte. Also sind, glaube ich, noch fast 90% oder so also da haben sie 128.000 Euro nur weniger gemacht als im Jahr davor. Dafür, dass so lange wir im Jahr ja geschlossen hatten, finde ich es eigentlich schon ein ganz gutes Ergebnis. Aber klar, Leute bestellen natürlich auch viel online aktuell. Und die Überbrückungshilfen, genau, die werden einfach nicht beziffert, wie viel das ist. Aber interessant ist, dass sie eigentlich mit einem Verlust von 2,5 Millionen Euro kalkuliert hatten. Und man ja diesen Verlust um über 2 Millionen Euro reduzieren konnte.
Das ist ja schon krass, ne?
In der Saison. Und wir reden ja von der Saison, die jetzt im Sommer abgeschlossen ist, ja. Also die ja quasi komplett unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat.
Und da muss man ja euch mal sagen, auch mega Arbeit um das Team, um Michael Vogt als Geschäftsführer drumherum. Also aus dem Konglomerat, aus Quarantäne, Ausfallzahlungen, Kurzarbeit, das Team hat auf Zahlungen verzichtet, das Erzgebirge hat als Stadioninhaber auf die Pacht oder jedenfalls einen Teil der Pacht verzichtet, plus Versicherungszahlungen und die Fernsehgelder und so. Also da haben an verschiedenen Stellen, glaube ich, viele Leute mit dran gearbeitet, dass wir diesen Verlust enorm reduzieren konnten und eben nur auf 200.000 oder wie viel es dann war, entsprechend reduzieren konnten. Das ist echt schon eine tolle Leistung. Und genau, du hast ja schon viel angesprochen. Was ich dann noch ganz spannend fand, ist...
Es waren nur 30.000 Euro Zuschauereinnahmen.
Ja, es war ja kaum Spiele, wo man spielen in Stadion gehen konnte.
Das sind im Vergleich in der Saison davor, gab es bei 12 Heimspielen noch 2 Millionen Euro Einnahmen.
Die fehlen natürlich hier enorm. Spannend finde ich, dass natürlich auch immer damit gespielt wird, noch eine weitere Einnahmequelle mit anzuzapfen, nämlich den Verkauf des Stadionnamens. Für mich ist es ja immer noch irgendwie das Sparkassen-Erzgebirgsstadion, aber du hast mich ja im Vorfeld auch korrigiert, dass es schon seit ein paar Jahren nicht mehr so heißt und nur noch Erzgebirgsstadion. Eigentlich ist man ja dann kein Freund davon, dass irgendwie so ein Marketingnamen dann für das Stadion übernommen wird. Aber ich glaube, in der aktuellen Lage ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, nochmal an gutes Geld heranzukommen. Aber scheinbar hat man es ja auch in den letzten 2-3 Jahren nicht geschafft, hier einen geeigneten Sponsor zu finden. Ich glaube, man hätte nicht vorher den irgendwie abgelehnt. Aber ganz explizit wird es ja hier im Lagebericht nochmal auch als mögliche Einnahmequelle nochmal prognostiziert. Vielleicht geht man dann nochmal aktiv jetzt nochmal an verschiedene Leute
ran. Aber man hat hier auch, ich denke mal, die Prämisse, dass das Erzgebirgsstadion noch Teil des ganzen Namens sein soll. So war es ja auch mit der Sparkasse. Mhm. Und vielleicht ist das auch abschreckend für Sponsoren. Oder man hat einfach nicht die Millionen erzielt, die man erzielen will. Ja. Interessant finde ich noch, dass man 80.000 Euro für Spielewski-Ablöse bezahlt hat an Alrad Kalmati. Und die Leihgebühren, die man hat, sind bis zu 400.000 Euro.
Für die Spieler, die aktuell ausgeliehen sind.
Ja.
Die sich aber
25.000 Euro hat man Transferentschädigung bezahlt für einen Spieler und sonst noch. Ja. Naja, 125.000 für 2 Spieler so. Ja. Ja, und interessant ist auch, für das Stadion hat man schon relativ viel Geld abgelöst. Man hat man hat ja gesagt, man zahlt 5,8% und man hat alleine aus diesem Schalke-Spiel 300.000 Euro abgeführt.
Hier steht auch noch drin, genau, also Überbrückungshilfe hat man bekommen. Also es wird nicht die Höhe genannt, aber auf jeden Fall hat man schon die erste Überbrückungshilfe von der Regierung bekommen und die nächste steht wohl jetzt auch wieder an. Wird wohl in verschiedenen Phasen unterteilt und hier steht was, dass in Phase 4 für jetzt die Hinserie sozusagen das zweite Halbjahr 2021 da auch wieder eine Zahlung dann nochmal ansteht. Aber scheinbar dann ja unterm Strich kommt man ja doch als Profiverein dann relativ gut durch diese Phase. Natürlich mit enormen Einsparungen auf verschiedenen Ebenen, so wie wir es gerade gesagt haben. Aber es scheint ja dann doch so, dass durch die Unterstützung auch des Staates die Vereine hier am Leben gehalten werden.
Ja, obwohl das natürlich ein enormer Rückgang ist bei den Zuschauern, ne? Das ist ja schon enorm viel Geld.
Ja, 2,5 ja Millionen. Aber trotz dieses Wegfalls, dieser enormen Einnahmequelle, schafft das eben ein Verein mit einem relativ kleinen Minus hier raus wieder zurückzukommen. Und da bin ich mal gespannt, wie es bei den anderen Vereinen da auch so aussieht. Die eben nicht jetzt hier ihr Eigenkapital anzwacken können und sagen können, okay, war ein beschissenes, ein schwieriges Jahr, aber wir haben es gut überstanden und können den Verlust durch interne Gelder ausgleichen. Das können, glaube ich, nicht alle Mannschaften, alle anderen Vereine so machen.
Es steht ja auch drin, dass man eventuell dann sonst nochmal einen Kredit aufnehmen, so wird Fremdkapitalaufnahme.
Ja, aber da vielleicht gutes Zeichen, gute Arbeit, gute wirtschaftliche Arbeit im Verein, das sieht ja ganz gut aus. Und ja, die andere Sache, Martin, kann ich aber auch bestätigen, die Kommunikation wieder des Ganzen, man kann sich irgendwo einloggen und den Bericht runterziehen. Es wird keinerlei weitere mediale Begleitung für uns Mitglieder oder auch für alle anderen geben, keine Ahnung. Es gab ja mal dieses Videoformat, ich glaube nur einmalig war das, obwohl das angesagt wurde als Regelmäßigkeit,
dass
Michael Vogt und Helge Leonard sich vor die Kamera gesetzt haben und dann ein bisschen was Aktuelles gesagt haben. Ich glaube, in dem ersten Take war schon die Ansage, wir machen das jetzt öfters, wurde dann aber nur einmal gemacht. Das wäre natürlich jetzt ein schöner Zeitpunkt gewesen, dann nochmal so den Fans, müssen ja nicht nur die Mitglieder, sondern den Fans insgesamt so eine persönliche Nachricht zukommen zu lassen, auch als Jahresende, gerade in einer schwierigen Zeit jetzt nochmal was zu hören. Aber man hat sich dagegen entschieden und versucht sich da so in seinem Erzgebirge einzumümmeln und nichts nach außen dringen zu lassen.
Das zeigt einfach nur auch die große Stärke und die große Schwäche des Vereins. Also die große Stärke war ja eigentlich immer, zum Beispiel auch im Gegensatz zu anderen ostdeutschen Vereinen, einfach gewissenhaft zu wirtschaften und dadurch auch mit einem wirtschaftliches Harakiri zu gehen, was uns, glaube ich, ein oder andere Mal schon aus den Hintern gerettet hat. Aber wirklich die Kommunikation nach außen ist tatsächlich in vielen Fällen eher noch ausbaufähig, sag ich jetzt mal. Also ich meine, andere Vereine, die haben ja direkt Social Media Teams, das wird im Erzgebirge jetzt die nächsten 5 bis 10 Jahre vermutlich nicht geben, aber so ein bisschen mehr Offenheit würde der ganzen Sache ja, glaube ich, auch schon ganz, ganz gut tun. Also ich meine, auch wenn wir dafür schon mal sehr gescholten worden sind, ist sicherlich manchmal so, dass ja Twitter-Äußerungen von oberen Vereinsmitgliedern oder von Repräsentanten des Vereins sind auch irgendwo eine Form der Öffentlichkeitsarbeit, aber sie sind manchmal nicht von privaten Meinungsäußerungen zu unterscheiden.
Ja, klar, aber ein Präsident spricht immer als Präsident.
Ja, genau, aber das ist, aber ich wollte, damit wollte ich auch nur auch vorsichtig auch was anteasern. Also ich glaube, gerade die Öffentlichkeitsarbeit ist einfach bei Aue einfach noch ausbaufähig. Definitiv.
Ich finde noch eine Sache interessant zum Rechenschaftsbericht. Aus dem TV-Geld können fast die ganzen Personalkosten bezahlt werden. Da kann man sich jetzt auch nochmal überlegen, das ist noch eine Divergenz von 800.000 Euro, wenn ich richtig gerechnet habe. Kann man sich ja auch mal überlegen, was das bedeutet, wenn man in die dritte Liga absteigt. Mhm.
Ja, also was das bedeuten wird, kann sich ja jeder in 2 Fingern zusammenzählen. Ne? Das wird dann vollkommener Umbruch und du wirst wahrscheinlich 90% der Spieler dann nicht mehr in Aue sehen und wirst wieder ein komplett neues Team zusammenstellen müssen.
Mit Martin Mendel aber als Kapitän.
Ja, auf jeden Fall. Also Martin Mendel, der wird nicht mehr aus Aue weggehen, gehe ich mal von aus. Obwohl da auch wieder Vertragsgespräche jetzt anstehen. Ne? Das sollte man auch in einer der nächsten Folgen nochmal besprechen. Welche Verträge laufen aus? Wo sollte man sich als Verein vielleicht jetzt drum bemühen, frühzeitig eine Vertragsverlängerung hinzubekommen? Bei Martin ist es jetzt keine Frage, aber bei anderen sollten wir uns, glaube ich, schon möglich.
Ich verlängere.
Wir verlängern auf jeden Fall schon, kann man schon mal sagen. Genau. Wir hatten es ja schon gerade gesagt, hier Helge Leonard, Kommunikation. Wenn jemand in die Öffentlichkeit geht, dann ist es ja gerne Helge und haut dann immer einmal raus. Und deswegen ist eine prägnante Kategorie bei uns im Podcast der Helge der Woche. Und da gab's, wir haben jetzt, glaube ich, vor 3 Wochen zuletzt aufgenommen, relativ wenig, bis dann ja nach dem Dynamo-Spiel ja einiges kam. Und Martin, hast du was rausgesucht?
Natürlich. Und zwar am Tag des Derbys hat er am Abend nochmal getwittert, no comment. Und wie ich schon gesagt habe, ein Bild von diesem Handspiel, ja, was ja auch ganz klar auf dem Bild als Handspiel zu entdecken ist. Haben wir jetzt ja schon inhaltlich drüber gesprochen. Und dann hat er nochmal nachgelegt zum gleichen Thema. Und zwar gibt es auf Twitter einen Account, der sich IG Schiedsrichter nennt. Und soweit ich das weiß, ist das ein Schiedsrichter-Experte, Experte, ich weiß gar nicht, ob er auch selber Schiedsrichter ist, aus Plauen oder so. Thomas, du weißt da wahrscheinlich mehr.
Ja, ich würde eh sagen, es ist ein Schiedsrichter aus Plauen.
Also ist er nicht auch Aue-Fan? Also ich glaube schon so. Ich weiß jetzt
nicht, aber auf jeden Fall hat er einen Schiri-Hintergrund, auf jeden Fall, ja.
Und da hat er dann unter eine Einschätzung von ihm geschrieben, also die Einschätzung von IG Schiedsrichter-Account ist besonders, aber das Handspiel in Aue sorgte für Diskussionen im Anschluss, zu denen sich auch der aktuelle Weltschiedsrichter Dr. Philipp Brüch am Montag äußerte, unsere Analyse. Und darunter hat Helge Leon hat geschrieben, no comment, danke für die Neutralität von IGSR. Territoriale Einschätzungen sind befangen, deshalb müssen wir uns auf den zukünftigen Kampf konzentrieren und uns auf bedingungslosen Kampf wie im Kriegsmodus umstellen. Nur so können wir es schaffen, den Arm mit der Stärke. Euer Presi, Zeugekreuz der Hämmer. Und jetzt mal zu einer semantischen Analyse.
Also auf jeden Fall, also auf jeden Fall reicht dieser Tweet eigentlich für drei Helge der Woche insgesamt. Ne?
Was sind territoriale Einschätzungen?
Aber jetzt mal ehrlich, also was bedeutet der Satz, territoriale Einschätzungen sind befangen? Was meint er damit?
Dass Schiris immer Schiris verteidigen, oder? Also so dachte ich jetzt als erstes, das wäre meine erste Assoziation.
Na, so ein bisschen, also man kann es entweder in die Richtung interpretieren, eine Krähe pickt einer anderen Krähe kein Auge aus, oder zu sagen, na, wenn der Typ von IG Schiedsrichter sozusagen aus dem Vogt dann kommt, ist doch klar, dass der eher für uns argumentiert.
Aber tut er ja auch. Deswegen ist ja diese Neutralität,
ja, gut,
für die er sich bedankt, ja eigentlich nicht da.
Naja, also vielleicht soll es auch sowas heißen wie, ja, wenn es schon ein Schiedsrichter sagt, dann muss es ja so sein, ne?
Ah, okay.
Aber hier die Argumentation, ich habe mir auch mal den Link jetzt angeguckt, die Argumentation ist, in Summe spricht sowohl die natürliche Armhaltung als auch die möglicherweise vorliegende Absicht für ein strafbares Handspiel. Felix Brüch hätte hier auf Strafstoß wegen des Handspiels entscheiden müssen. Das ist für mich keine Argumentation an der Stelle, weil hätte
ja,
und
ja.
Naja. Egal. So, und ich glaube, ich glaube schon, dass es geht darum, ne? Eigentlich hätte er wahrscheinlich erwartet, dass der Schiri immer Schiris verteidigt, und vielleicht kennt er natürlich auch den Account gar nicht im Detail. Also, dass er einen Fan-Hintergrund hat, der Account.
Also territorial hätte ich jetzt eher so auf Ortschaft und auf sozusagen Regionen gepackt, dass sozusagen, keine Ahnung, also dass wieder dieses Ossi-Wessi-Ding aufgemacht hat, dass der Westdeutsche, dass der Westdeutsche Schiri jetzt sozusagen eine Entscheidung getroffen hat gegen den ostdeutschen Fußballverein und er darauf irgendwie abspielt mit dieses territoriale Einschätzungen sind befangen. Aber wie gesagt, ich check's noch nicht, worauf er hinaus will oder was er sagen will. Aber ich dachte, das ist ein Punkt, den er hier setzen will.
Also wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich drüber nachdenke, also das dieser ganze Kommentar ist eigentlich total awkward. Also auf ganz vielen Ebenen ist
natürlich
der awkward.
Also zukünftiger Kampf konzentrieren und bedingungsloser Kampf wie im Kriegsmodus. Er sagt nicht wie im Kriegsmodus, er sagt nicht, man muss in den Kriegsmodus gehen, sondern er sagt, wir müssen in den bedingungslosen Kampf wie im Krieg gehen. Also das ist auch eine sehr merkwürdige Umschreibung.
Kampf.
Ja. Ich stelle mich gerade Helge Leonhardt vor, wie er mit einem T-Shirt kriegt dem DFB und Helge Leonhardt Football Army rumrennt. Vielleicht marschiert er auch bald nach Karlsruhe.
Macht er vielleicht, ja. Aber ist der falsche Verein dann eigentlich. Naja, auf jeden Fall, er packt natürlich die Worte aus, die man von ihm kennt, die vielleicht in der jetzigen Situation, um die Mannschaft zu motivieren, und die Fans zu motivieren, eher für passend empfindet. Ja, passt natürlich dann auch zu der Rhetorik, die er dann sonst entsprechend mit einsetzt. Ich habe tatsächlich ja auch ein großes Problem mit diesem Thema Einsatz, bedingungslosen Kampf und Kriegsmodus, also bedingungslos und Krieg irgendwie in einem Satz zusammenzupacken, wo es immer noch um Fußball geht. Schwierig und falsch tatsächlich. Aber ja. Das, es geht ja auch schon los mit, also es kommt eine Aussage von einem Twitterer und er kommentiert davon mit dem Anfangssatz No Comment Also ich kommentiere das nicht.
Ja, aber ist ja das Gleiche, was er schon vorher kommentiert hat.
Um dann danach loszulegen. Ne? Also dann, also, was denn jetzt? Willst du es jetzt kommentieren oder willst du sagen, nee, ich kommentiere es nicht? Dann im Zweifel auch die besten Kommentare immer auf Facebook, wenn jemand was postet und als Kommentar kommt, kein Kommentar. Ja, dann kommentier halt nicht, wenn du keinen Kommentar hast und nichts dazu sagen willst. Naja.
Das ist beredetes Schweigen in dem Moment. Also so heißt das rhetorische Mittel, ein beredetes okay, Schweigen. Okay, alles klar.
Aber es ist schon, also es hätte als Ansprache hätte es noch besser gewirkt. Also das hätte auch mehr Leute erreicht.
Auch das kleiner Tweet. Ja, genau. Besser doch sowas in ein Video zu packen. Vielleicht, ja, so eine kleine Videosession zu machen.
Es hätte das nächste wäre das Mütterpotenzial Video werden können.
Schade, dass wir dieses Jahr wieder keine Weihnachtsansprache von ihm gehört haben. Ne? Deswegen müssen wir uns ja beim Helge der Woche immer auf so Tweets und so beschränken.
Schade. Vielleicht hätte er auch heute einen im leeren Stadion halten können und die dann verfilmen. Das wäre doch eigentlich auch ein schöner Weihnachtsfilm geworden.
Ist euch übrigens auch gefallen, dass es heute im Stadion ein Halbzeitprogramm gab?
Was heißt Programm?
Da wurde Musik gespielt, ja.
So, wird aber immer.
Ja, es sind doch Leute auch irgendwo hinterm Stadion.
Ja gut, diese 100 sozusagen. Und Sky hatte heute auch einen Kommentator dabei. Also so ein On-Field-Reporter.
Tja.
Das fand Top-Spiel. Ich. Das war ein Top-Spiel.
Spiel der zweiten Liga. Okay, dann haben wir doch aber jetzt einen passenden Jahresabschluss auch für unsere Kategorie den Helge der Woche hier bekommen. Gerne wieder. Und
kriegt den DFB.
Ist es unser Folgentitel? Könnte sein. Die Hörer werden es wissen, also, weil dann sie die Folge schon angeklickt haben.
Genau.
Okay, gut, dann kommen wir doch langsam zum Ende. Noch ein bisschen Werbung. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben so ein paar Podcast-Auftritte gehabt bei den Typen von Dynamo. Wer das nochmal sich anhören kann, findet das auf verschiedenen Podcast-Anbietern und ich war auch bei einer kleinen Spieltagsvorbesprechung für das Nürnberg-Spiel hier bei den Freunden von Total Beklubbt, heißt der Podcast. Wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes. Kann sich das gerne auch nochmal jeder anhören, was ich vor dem Spiel zu dem Nürnberg-Spiel gesagt hatte. War da auch schon wenig euphorisch und das hat sich dann leider auch bewahrheitet, aber hört gerne nochmal hier rein. Und Martin, was ich da schon lange fragen wollte, wie macht sich eigentlich das Martin-Männel, Räuchermännel denn bei dir zu Hause? Hast du schon mal angezündet?
Ich zünde generell sowas nicht an, weil das den Wert sinken lässt.
Ja, aber du willst es nicht weiterverkaufen. Das bleibt doch sowieso auf ewig.
Nein, aber also meine Mutter hat ja 60, 70 Räuchermännchen, da haben wir ja genug, die schon mal gequalmt haben. So.
Okay.
Ja.
Das heißt, bleibt der bei dir in Potsdam oder nimmst du den mit zu Hause?
Nö, der wird natürlich eine Dauerleihgabe. Okay. Das passt ja auch besser. Meine Eltern haben auch schon eine Ecke eingerichtet mit dem Zeug, was sie haben. Schwibbogen und den Feuerturm und die zwei, drei Räuchermännchen, die sie auch haben.
Sehr gut. Ja, und dann machen wir es komplett, die kleine Werbeecke, denn dieses Räuchermännel gab es ja auf einem Online-Shop oder in einem Online-Shop von Martin und Doreen Männel zu finden unter mm1.de, also mm für Martin Männel und 1.de, seine Rückennummer sozusagen, ganz einfach zu finden. Leider ist das Räuchermännel schon ausverkauft, war ja auch so eine limitierte Aktion nur und auch super Aktion von den beiden dann auch Teile der Einnahmen dann zu spenden. Alles nachzulesen auf der Homepage, wer sich dafür interessiert. Plus, wer sie auch noch unterstützen möchte, die haben auch noch zwei T-Shirts im Angebot mit auch Auer-Bezug, Fan-Bezug. Kann man sich gerne mal angucken. Und ja, Doreen und Martin, Goes Influencer, Goes Online-Shopping. Guckt es euch mal an, mm1.de.
Und aktuell ruft Martin Männel auch auf dem Kanal So geht's Sächsisch zum Impfen auf.
Was?
Können wir auch mal verlinken.
Das tut er tatsächlich.
Ja, das ist ganz, ganz neu. Es kam heute raus.
Das unterstützen wir auch. Geht impfen, sagt der Aue-Podcast. Aber das Thema machen wir jetzt nicht mehr auf. Wir sind schon kurz vorm Ende und irgendwie auch in einer guten Weihnachtsstimmung. Okay, habe ich noch was vergessen?
Ja, unseren Dank. Wir hatten ja ganz viel positives Feedback bekommen auf unsere Aktion zwei Zweigekreuze spritzen. Und da hatten wir sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Dafür möchten wir uns bei euch auch in aller Form ganz herzlich bedanken. Genau auch wie bei eurem Support im Jahre 2021. Der ist wirklich ganz super fantastisch gewesen. Und man ist tatsächlich ins Gespräch gekommen. Und das war, also tatsächlich ist hier tatsächlich auch eine kleine Gemeinschaft entstanden. Und ich denke, dass euer Support und eure Hingabe, sag ich mal, das trägt uns natürlich auch sehr durch diesen Podcast. Und dafür will ich mich auch im Namen von Martin und Thomas natürlich auch in aller Form ganz herzlich bedanken.
Genau. Das ist vollkommen richtig. Auch unsere kleine Aktion der Umbenennung des Our Podcasts genau zeigt, dass es ja noch sehr stabile Leute gibt an dem Erzgebirge und auch drumherum. Auch da nochmal vielen Dank für den Support. Das war echt ganz toll. Irgendwann müssen wir, glaube ich, das Logo mal wieder zurück ändern, Martin und Tobias. Aber jetzt würde ich es erstmal stehen lassen. Eine schöne Aktion. Okay, ja, dann vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, von unserer Seite fürs Hören in diesem Jahr. Ihr werdet uns auch im nächsten Jahr wieder hören. Die Hörerzahlen steigen. Vielen Dank für euer Interesse. Meldet euch gerne bei uns über die Kommentare, über Twitter, über Facebook, über Instagram. Folgt uns weiterhin. Gebt uns gerne weiter an Freunde, Freundinnen, die sich auch für Aue interessieren. Und ja, mit der geballten Power gehen wir dann in die nächste Rückserie. Die Saison geht ja auch schon gleich im Januar, Mitte Januar wieder weiter mit dem Auswärtsspiel auf St. Pauli beim Tabellenersten. Und dann beginnen wir unsere Aufholjagd. Ich bin mir sicher, da klappt noch was. In diesem Sinne, schöne Feiertage, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleibt gesund und wir hören uns im nächsten Jahr. Ciao, ciao.
Ciao.